unter dem Spezialgesichtspunkt Klimakiller Einzelhaus wollen wir das nochmal Dr. Alexander Erdland beleuchten lassen. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der Wüstenrote und Württembergische AG. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften in Münster und Saarbrücken studiert und daran anschließend am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Fernuni Hagen promoviert. Von 84 bis 99 war er Mitglied des Vorstandes unterschiedlicher Banken, bevor er 99 Vorsitzender des Vorstandes der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG wurde. Seit 2000 ist er in der jetzigen Position tätig. Bitte schön.
Herr Dr. Mattner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf vielleicht noch eine kognitive Dissonanz gleich spontan mit aufführen, Frau Professor. Sie haben davon gesprochen, Bauen macht Angst. Das ist, glaube ich, so. Damit kontrastiert ganz wesentlich der Traum von den eigenen vier Wänden, den weiterhin etwa 80% der deutschen Bevölkerung hegen. Und dazwischen, und somit haben Sie recht, ist immer noch eine Servicewüste, weil es diesen Menschen ungemein schwer gemacht wird, ihren Traum durch die Komplexität dessen, worauf sie stoßen, tatsächlich auch ohne Angst erfüllen zu können. Meine Damen und Herren, Klimakiller, Einzelhaus, vom Häuslebauer zum Häuslesanierer, wie gewinnt man die Bürger? Ich bin dankbar, dass Sie mich eingeladen haben hier nach Dresden, der dynamischsten Stadt, Herr Otto, wie Sie eben gesagt haben, aber die gleiche Studie, die Sie erwähnt haben, erwähnt die Stadt, wo die Wüstenrot- und Württembergische Vorsorgegruppe ihren Sitz hat mit ihren 6 Millionen Kunden und dem Geschäft des Versicherungswesens und der Baufinanzierung auch, nämlich Stuttgart. Und Stuttgart ist in dieser Ermittlung die klügste Stadt von allen, weil sie den größten Anteil an Hochschulabsolventen hat und an Ingenieuren. Das sagt jetzt aber noch gar nichts über die Qualität meines Vortrags aus. Ganz im Gegenteil, ich möchte Ihnen sagen, dass meine Kollegen und ich uns in diesen Monaten wahrscheinlich zumindest temporär noch ein Stückchen mehr um die Kapitalmarktkrise kümmern und die tägliche Volatilität der Finanzmärkte, als um dieses Thema, das Sie mir gestellt haben. Aber dieses Thema ist bei uns natürlich im Konzern bei der privaten Baufinanzierung ganz, ganz fest verankert. Die Kapitalmarktkrise und unser Thema hat aber durchaus auch was Zusammenhängendes, denn sie entstand ja über die Häuslebauerfinanzierung in den Vereinigten Staaten. Und wir haben daran gelernt, wie wichtig auch für Finanzierungen die Wertentwicklung von Häusern, von Wohnungen ist und wie schnell dann auch ganze Bankensysteme und Finanzierungssysteme in Schleudern kommen, wenn dieses sich schnell ändert und wenn wir hier von Klimaschutz und Energieeffizienz in Häusern sprechen, hat das ja auch etwas mit der Wertentwicklung zu tun. Im Übrigen ist durch diese Krise ein größeres Risikobewusstsein in die Finanzwirtschaft wieder eingekehrt. Richtigerweise. Man lernt, es ist doch schon ganz gut, wenn man seine Kunden selber kennt. Zumindest sollte man die Risiken, die man eingehen will, selber kennen und verstehen. Und man sollte sie bemessen anhand der Risikotragfähigkeit der jeweiligen Bank. Wir haben bei meinem Thema zwei Dimensionen zu beachten, nämlich die Eindämmung der Belastung der Umwelt und die Eindämmung der Belastung durch Energiekosten. Und Letzteres für die persönliche Bilanz bleibt wahrscheinlich auch der Schlüssel für die Frage, wie motiviere ich die Bürger, denn es wird im Wesentlichen einzelwirtschaftlich entschieden. Professor Töpfer hatte das ja auch eingangs gesagt. Und weitere Kosten, die Umweltbelastung verursachen, die sogenannten externen Kosten, ja, die sind eben für die einzelwirtschaftliche Betrachtung so unmittelbar nicht zuzuordnen und rechenbar. Eine kleine Brücke mag das Versicherungswesen bringen, dass eben doch die Gebäudeversicherung wenn diese Stürme und die Unwetter mehr werden, ein Stück teurer wird als früher. Aber die einzelne Zurechnung zu dem, was der Privathaushalt dann zu entscheiden und auch wirklich bewirken kann, ist doch schwierig. Die einzelwirtschaftlichen Fragen sind drei. Wie entwickeln sich die Energiepreise? Hier bin ich ein bisschen anderer Auffassung als Professor Töpfer. Man wird immer mehr auch fragen nach den Energiepreisen der Zukunft, bei aller Unsicherheit. Das zweite, der Wirkungsgrad der Sanierungsinvestition. Was bringt das? Und schließlich das dritte, die Kosten der Investition. Zum Thema und dessen Einordnung. Ich sage zur Relativierung des Themas eingangs etwas, dann etwas zu den unterschiedlichen Verbrauchsmengen, schließlich zu den Einsparpotenzialen und dann zu der Motivation. Zunächst noch mal ein ganz hübsches Bild zum Thema der Relativierung. Einzelhaus Klimakiller? Fragezeichen. Mit so plakativen Worten kann man viel bewegen. Ich las gerade im Spiegel, vorletzte Ausgabe, dass das Rind dort als Klimabombe bezeichnet wurde. Beides hat was, auch was Richtiges. In dem Artikel wurde nämlich abgeleitet, dass das Rind keine CO2-Probleme auslöst, sondern Methan ausstößt, und zwar immer wieder und regelmäßig. Und das, wenn man das mal umrechnet, die Emissionsbelastung eines Kilogramms Rindfleisch, laut Spiegel 70,6 Fahrkilometer eines sparsamen Autos aus der Kompaktklasse entspricht. Ich bringe das hier nur, damit wir immer schön die Kirche im Dorf lassen, die Zusammenhänge sehen und auch größere Reichweiten und Verbindungen erkennen, sonst machen wir klimapolitisch Aktionismus. Nun, hier sind schon verschiedene Relationen heute genannt worden. Ich hoffe, dass sich das in etwa deckt. Jawohl, die Haushalte haben einen großen Anteil am Energieverbrauch in Deutschland. Ähnliche Zahlen tauchten eben auf. Diese stammen aus dem Bundesministerium für die Wirtschaft. 87% Raumwärme und Warmwasser von den 30% sind ein wiederum hoher Anteil an den Energieverbrauch der privaten Haushalte. Unterschiedliche Verbrauchsmengen. Das Einfamilienhaus, was mir ja hier zum Thema genannt wurde, ja, es stößt am meisten Emissionen aus in CO2. Wir haben hier ein Beispiel eines unmodernisierten Hauses, 100 Quadratmeter Wohnfläche, Ölheizung für einen Vier-Personen-Haushalt und keine weiteren Prämissen, also reines Wohnen und das jeweils für alle drei Wohnhäuser gleich. Und da ist ein Unterschied. Wir haben das nochmal berechnet für ein Niedrigenergiehaus, das ein Energiehaus, was der bisherig geltenden Energieeinsparungsverordnung entspricht, Neubau, ansonsten alles gleich. Auch hier ein Unterschied, aber wir sind doch schon deutlich heruntergekommen vom Ausstoß. Und jetzt komme ich zu einem mir wichtigen Punkt. Es kommt auf den Zusammenhang an, und das ist die Energiebilanz, die persönliche Energiebilanz. Das heißt, nicht nur das Einzelhaus, sondern auch das Verhalten der Menschen, die darin wohnen, in Bezug auf Mobilität, das klang hier ja mehrfach an, ist ganz wesentlich und kann die Rechnung auch total verändern. Wie Sie hier sehen, wir haben hier einen Arbeitspendler mit einem Mittelklassewagen 80 Kilometer pro Tag fahrend dazugenommen und ein paar Kleinigkeiten auch und schon steigt das Ganze um 58%. Sie könnten auch zeigen, dass wenn dieser Haushalt in dem Mehrfamilienhaus, den wir eben hatten, eben eine hohe Mobilität hat mit solchen Fahrwegen und entsprechend auch umweltbelastenden Autos, das Einfamilienhaus mit Leuten, die nur am Ort bleiben, dann durchaus in Verbindung mit der persönlichen Gesamtenergiebilanz vergleichsweise besser aussehen kann. Nun, die Bestimmungsfaktoren für die persönliche Gesamtenergiebilanz ist zum einen, stellt sich zusammen zum einen aus dem Energieverbrauch in und mit dem Haus, Heizung, Strom, Wohnungs- und Haushaltsgröße, dem Energieverbrauch, den man hat auf dem Weg zur Arbeit, dem Energieverbrauch für Freizeit- und Urlaubsgestaltung und schließlich auch dem Energieverbrauch bei der Herstellung der genutzten Produkte. Auch das wird ja des Öfteren, wie man an diesem Stück Rindfleisch sieht, gar nicht mit eingerechnet. Meine Damen und Herren, zu den unterschiedlichen Verbrauchsmengen. 20% der CO2-Emissionen in Deutschland werden durch Gebäude verursacht, durch Wohngebäude. In Altbauten lässt sich der Energiebedarf durch Sanierungsmaßnahmen in Einzelfällen technisch um bis zu 90% verringern, im Durchschnitt immerhin um rund 50%. Und bestehende Gebäude benötigen derzeit durchschnittlich dreimal so viel Energie zur Wärmeversorgung wie Neubauten. Die Quellen sind an dem Chart jeweils angegeben. Unterschiedliche Einsparpotenziale, sie klangen in diesem Chart schon an. Bleiben wir mal bei der Mengenbetrachtung und gehen dann auf die Geldbetrachtung. Wir erinnern uns an die Tabelle von eben, Bedeutung der Wärme. Hier zum Heizen für Raumwärme, darauf entfallen 75% des Energieverbrauchs im privaten Haushalt. Wir können das reduzieren durch Dämmen und durch wirksamere Heizung. Das Dämmen allein kann 25 bis 45% der Wärmeeinsparung schon ausmachen oder der Energieeinsparung durch das Halten der Wärme im Gebäude. Und auch die Wirksamkeit der Heizung spielt mit 40% als Möglichkeit für Energieeinsparung eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Zum Zweiten habe ich den Strom hier mit angesprochen. Auch hier hatten wir ja hier einen eigenen Vortrag. Strom für Licht und mechanische Energie, das sind die 10% beim Energieverbrauch. Und hier spielt im Übrigen auch der Kühlschrank eine ganz wichtige Rolle. Jetzt zu den Kosten. Es geht ja nicht immer einher, der Anteil rein mengenmäßig mit dem Anteil, den das geldmäßig ausmacht. Hier eine Grafik aus dem Jahre 2006, stand kürzlich in der FAZ. 86% mengenmäßig Raum und Warmwasser, 67,6% anteilig, wenn man die Kosten nimmt. Oder bei dem für Licht mechanische Energie knapp 10% Menge und Kosten etwa 20%. Wie gesagt, ein Stückchen schon zurückliegend, eine Messung aus dem Jahre 2006. Auf Strom für Licht und mechanische Energie, das möchte ich hier herausstellen, entfielen in den deutschen privaten Haushalten 10% des Energieverbrauchs. Dem stand ein Anteil an Energiekosten, das sehen Sie hier in etwa, von gut 20% gegenüber. Jetzt zur Motivation. Nun, ich möchte sagen, und das muss man ja auch sehen, die größten Fortschritte wurden immerhin bei Ein- und Zweifamilienhäusern geschafft. Und ich gehe da gleich auch noch mal auf Vermutungen bezüglich der Motivationsstruktur dort ein. 86% aller Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien entfallen auf Ein- und Zweifamilienhäuser. 60% der Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern interessieren sich für energetische Modernisierung. Und Sie sehen hier die Tabelle oder die Grafik Deutschlands, erneuerbare Energien im Kommen. Diese Säulen zeigen hier an, Wohnungen mit Holzheizung, Solarenergie oder Wärmepumpe in 1000 je Bundesland. Wie sieht es denn aus mit der Bereitschaft der Bevölkerung? Nur jeder fünfte Immobilienbesitzer beabsichtigt, in den nächsten 5 Jahren eine Energiesparmaßnahme für sein Haus zu treffen. Das klingt nicht nach sehr viel, ist Anfang dieses Jahres erst gemessen. Wir vermuten aber, dass im Laufe dieses Jahres durch die Energiekostenentwicklung und auch durch weitere politische Akzente dieser Wert nach oben geht. Er ist auch zwischen West und Ost ein Stück unterschiedlich und natürlich auch etwas unterschiedlich je nach Baujahr des betreffenden Hauses. Woran liegt die unterschiedliche Motivationslage? Nun, 69%, so eine Umfrage der GfK, würden bei verbesserter staatlicher Förderung, das sprachen Sie an, Frau Professor, modernisieren, um die laufende Finanzierungsbelastung damit zu begrenzen. 56% sind verunsichert, überfordert, beziehungsweise sind Kosten-Nutzen-Zweifler. Hier ist Beratung ganz wichtig. 48% lassen sich von zu hohen Kosten von der Modernisierung abhalten. Auch hier könnte die Förderung helfen. 45% zeigen sich von der Gesetzeslage verunsichert. Also sagen wir mal vom Gesetzgeber. Es ist ganz wichtig, dass die Rahmendaten bekannt sind und auch nachhaltig sind, weil man sonst immer wieder auf die nächste Entscheidung des Gesetzgebers wartet. Und 38% erachten die Förderpolitik als unklar und intransparent. Ein Wort noch zu den Förderprogrammen. Förderprogramme gibt es genug, auch gute, insbesondere von der KfW, auch von den Landesförderbanken. Vielleicht sind es eher zu viel und das steigert die Komplexität. Auf der Ebene der Städte, Landkreise, Gemeinden, Energieversorger, Bundesländer und des Bundes existieren rund 500.000 unterschiedliche Förderprogramme. Auch das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet jetzt gerade wieder an einem Thema und schlägt ja vor, den Menschen 150 Euro für einen neuen Kühlschrank zu ermöglichen, zu gewähren. Also hier ist mehr, aber wirkungsvolleres, sicher der bessere Weg. Zur Motivationslage von Häuslebauern. Das war ja ganz wesentlich mein Thema. Und ich nehme mal hier die Selbstnutzer, die im Vordergrund stehen. Ich darf vielleicht hier noch anmerken, Frau Professor, die Gärten in den großen Städten haben wir noch lange nicht. Also ich würde hier ein bisschen auch noch weiter eine Verbeugung vor der Region machen, vor Mittelstädten, auch aufgrund unserer mittelständischen Wirtschaftsstruktur. Es gibt sehr viele interessante Wirtschaftsstandorte in der Fläche, auch Freizeitstandorte und Kulturstandorte. Die emotionale Motivation, wir haben das gemessen, die nächsten Charts zeigen das, bei Häuslebauern ist sehr groß, weil man den Traum vom eigenen Heim eben auch gut erfüllen möchte und ihn dann auch verwirklichen möchte, strengt man sich an. Es gibt auch in dieser Gruppe eine hohe ökologische Motivation. Viele sind ja draußen mit ihren Familien, weil sie Sinn für Natur haben. Das ist abholbar für solche Investitionen. Auch wenn sie später wieder in die Städte ziehen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und die gesellschaftliche Motivation, ein größeres Verantwortungsbewusstsein, ist auch bei diesem Kundenkreis in besonderer Weise ausgeprägt. Aber es bleibt bei der wesentlichen Stellschraube der ökonomischen Motivation. Hier spielen die laufenden Energiekosten, also die laufende Rechnung, eine Rolle. Und es spielt der Werterhalt für die Zukunft eine ganz bedeutsame Rolle. Wir haben hier ein Rechenbeispiel, was in sich überzeugend ist. Das Rechenbeispiel ist bekannt mit relativ wenig, nämlich 10.000 Euro kann man durch eine günstigere Heizung mit einer Solartherme hinzu sehr viel an Öl pro Liter einsparen, nämlich 1.500. Und das rechnet sich, egal welche Preise Sie mehr oder weniger realistischerweise Sie nehmen. Das Problem entsteht, wenn es kein Selbstnutzer ist, sondern ein Vermieter. Er muss die Investition übertragen in Mieterhöhung. Er kann das nach der geltenden Regel in Höhe von 11% in einem ersten Schritt und darf sogar noch mehr auf den Mieter übertragen, wenn die Vergleichsmiete es am Ort erlaubt. Kritisch wird es nur, wenn die Investition in sich zwar wirtschaftlich ist, aber der Investor oder der Vermieter nicht genügend übertragen kann, um die Rechnung auch für sich wirtschaftlich interessant zu machen. Hier las ich in der Zeitung, man sollte künftig bei der Vergleichsmiete nicht mehr die Kaltmiete, sondern die Warmmiete nehmen. Der Minister Gabriel hat vorgeschlagen, rechtlich einzuführen, dass der Mieter seine Miete kürzen kann, wenn der Vermieter den Energiestandard nicht erlaubt oder herstellt, der verlangt wird. Nun, wir haben schon Bürokratie genug, gerade in der Wohnungswirtschaft. Ich würde zurückhaltend sein bei dem Vorschlag. Es gibt jetzt, meine Damen und Herren, eine neue Energieeinsparverordnung ab 01.01.2009. Die wird gerade im Bundesrat behandelt und dann wahrscheinlich beschlossen. Dadurch will man den Wirkungsgrad noch mal um 30% steigern. Und hier kann es dazu führen, dass das zunächst wirtschaftlich nicht interessant ist. Wir hätten also hier beim Neubauen oder bei der Modernisierung eine Zwangsmaßnahme allein aus dem Umweltschutzgesichtspunkt. Wer allerdings nichts tut, also nicht baut, ein Haus hat, aber nichts macht, für den bewirkt diese Energieeinsparverordnung nichts. Er muss ja sie nur einhalten, wenn er saniert. Meine Damen und Herren, ich komme damit zum Schluss. Ich möchte festhalten, das Einfamilienhaus allein ist kein Klimakiller. Entscheidend ist die persönliche Gesamtenergiebilanz. Im gesamten Wohnungsbestand in Deutschland besteht ein hohes Potenzial an energetischer Modernisierung. Die Wirtschaftlichkeit vieler Einsparmaßnahmen ist von sich aus schon überzeugend. Man muss sie machen. Man muss auch möglichst das im Mietwohnungsbau durchführen können. Die Förderprogramme sind da. Weniger mit mehr Übersicht wäre hilfreich. Der klassische Häuslebauer hat ein besonderes Motivationspotenzial zur energetischen Modernisierung, auf das gebaut werden kann. Das müssen wir abrufen, darum bemühen wir uns auch. Und das Eigeninteresse ist durch Transparenz, auch durch Sicherheit in den Rahmenbedingungen, durch Beratung und Service zu unterstützen. Das ist unser Auftrag, auch mit als Finanzdienstleister. Das ist aber auch ein Auftrag an das Handwerk, an die Energieberater, auch an die Kommunen, an die Städteplaner, die Sie hier alle sind. Ich wünsche Ihnen für die weitere Veranstaltung und vor allen Dingen für Ihr tägliches Tun in Deutschland, wo immer Sie Verantwortung tragen, gerade zu unserem wichtigen Thema, viel Erfolg und auch viel Freude. Herzlichen Dank.